Es dürfte keine Neuigkeit sein. Ich gehöre zu diesen Menschen, von denen immer die Rede ist, wenn über Corona-Hilfe für Solo-Selbstständige geredet wird. Wobei der Wortbestandteil Solo in den letzten Monaten wohl weniger allein als allein gelassen bedeutete. Und daraus ergeben sich einige fundamentale Konsequenzen für das Selbstverständnis unserer Kunstform im Verhältnis zu allen anderen. Und in der Folge dieser Konsequenzen ergeben sich Chancen, die aktuell ungenutzt bleiben und womöglich von zu wenigen gesehen werden. Es ist halt ein Kreuz, wenn man in einem strukturell und philosophisch stockkonservativen Land lebt, in dem Veränderungen in der Regel später kommen als im Rest der Welt, in dem neue technologische, geistige oder soziale Strömungen von beinahe jedem über 30 mit Argwohn betrachtet werden. Irgendwas ist da in der deutschen Seele, das sie mit dem 30. Geburtstag vergessen lässt, wie sie in der Jugend gedacht und gefühlt hat. Das hat gelegentlich zwar durchaus ein Gutes, aber leider nicht sehr oft. Als 30-jähriges Mitglied der Games-Branche bin ich schon seit meines Berufslebens mit diesem Nationalcharakter konfrontiert und es fällt mir nach wie vor nicht leicht, ihn zu akzeptieren. Zwei Dinge vorneweg. Bevor jetzt jemand wegen Covid einen Wolfgang-Walk-Hilfsfonds ausruft, mir und meiner ebenso Solo-selbstständigen Frau geht es wirtschaftlich gut. Wir haben zu tun und werden dafür bezahlt, danke der Nachfrage, aber die Hilfe benötigen andere. Und wir als Games-Industrie könnten da einen nicht unerheblichen Beitrag leisten. Bevor ich da ins Detail gehe, möchte ich jedoch zweitens den Rahmen abstecken, innerhalb dessen sich diese zum Teil heftige Kritik immer bewegen wird. Ich rede keinen selbsternannten Querdenkern das Wort, die ja auch in der Regel nicht querdenken, sondern einfach nur gar nicht oder zumindest wenig mehr in ihrem Hirn herumtragen als grenzenlose Selbstüberschätzung mal Egoismus hoch Rücksichtslosigkeit. Den meisten ist die Zufriedenheit über ihr Dasein als egozentrischer Scheinwiderständler ja schon Argument genug. Wozu denn noch an der Sache argumentieren, wenn die Regeln des öffentlichen Meinungsspiels den Grad der gewonnenen Aufmerksamkeit zur zentralen Spielressource erkoren haben und deshalb mit 50er mit unbehandeltem Vollbild ADHS den Diskurs dominieren. Ich hoffe, ich habe einigermaßen klar machen können, was ich von solchen Menschen halte. Ich rede auch keiner Lockerung das Wort, die absehbar Krankheit und Tod von Menschen nach sich ziehen würde, um die sich dieser Staat meiner Ansicht nach schützend zu kümmern hat. Ich bin der Meinung, dass sich jeder in diesem Land und auf der Welt noch ein paar Monate zusammenreißen muss, auch wenn es schwerfällt, bis wir als Land, Planet und Weltgemeinschaft die Seuche mit den uns zur Verfügung stehenden und nicht unerheblichen wissenschaftlichen und finanziellen Mitteln in den Griff bekommen haben. Und das sieht Stand Mitte November 2020 ja auch gar nicht so schlecht aus. Ich erkenne an, dass die von mir nicht immer geliebte und auch nicht gewählte Bundesregierung in der Seuchenbekämpfung insgesamt trotz einiger Fehler, von denen ich gleich noch einen benennen und erheblich beklagen werde, einen anständigen bis guten Job gemacht hat. Vor allem, wenn man das gesellschaftliche Klima berücksichtigt, unter dem die Entscheidungen getroffen wurden. Die Zahlen, auch im Vergleich mit dem europäischen Ausland, belegen ein überdurchschnittlich gutes Management der Krise. Frau Merkel, mit der ich deutlich weniger politische Positionen teilen dürfte, als wir Meinungsverschiedenheiten haben, erledigt ihren Job auf der Basis verfügbarer Fakten. Und viel mehr kann man nicht verlangen oder tun. Dieses Land ist keine Insel und unser Gesundheitssystem verfügt auch nicht über die seuchengestellten Bekämpfungsmechanismen vieler afrikanischer Staaten. Dass Merkel nicht tatsächlich eine mütterliche Kümmerin ist, die in ihrer Ansprache die Nation in den Arm nehmen und trösten kann, das wussten wir, bevor sie viermal zur Kanzlerin gewählt wurde. Dies ist der Hintergrund, vor dem ich argumentiere. Und ich stelle das voran, um die Spielregeln klarzustellen. Wenn irgendeiner dieser faktenfrei herumsalbadernden, sich das Querdenkermäntelchen umhängenden Rücksichtslosigkeits-Olympioniken meint, mich für sich vereinnahmen zu können, dann setzt es Fakten. Meine Frau wird als Medizinjournalistin seit einem Jahr täglich mit den neuesten Studien zu Covid-19 versorgt. Die Faktenlage kriege ich jeden Abend beim Abendessen aktualisiert. Und die Evidenz ist absolut eindeutig. Masken schützen mich selbst und andere. Persönliche Kontakte zu reduzieren auch, ebenso wie Abstand einhalten. Und die Impfung wird sicher sein. Basta. Die Frage ist höchstens, ob sie langfristig wirkt. Nachdem das also aus dem Weg ist, komme ich zum eigentlichen Thema dieser Kolumne. Wie Covid nicht nur die Missachtung der deutschen politischen Klasse für die Kultur insgesamt entblößt, sondern aktuell auch die organisierte Games-Branche zumindest als gedankenlos erscheinen lässt, wenn nicht als egoistisch. Eine Solidarität mit jenen Teilen der Kulturproduzierenden zu formulieren, die von der Seuche deutlich härter getroffen wurden und nach wie vor werden als wir, ist der organisierten Games-Branche bislang leider nicht gelungen. Und es geht dieser Kolumne auch darum, warum wir unserer Branche einen gewaltigen Gefallen täten, wenn wir unsere solidarische Verantwortung den deutlich härter getroffenen Branchen gegenüber wahrnehmen. Denn natürlich sind viele der Freelancer in der Games-Branche nach wie vor in dieselben Projekte eingebunden, in die sie schon vorher eingebunden waren. Und ihr Salär hängt auch nicht an den Tageseinnahmen der Kneipe, in der sie jetzt nicht mehr spielen dürfen, an der Zahlungsfähigkeit des Bühnenbetreibers, der Größe des Publikums oder daran, dass die Galerie keine zahlenden Kunden einlassen darf. Die Games-Publisher sind weiter zahlungsfähig, der Games-Branche geht es momentan noch gut. Das mag sich noch ändern, wenn die Seuche noch länger anhält. Ich werde weiter unten erläutern, woran das liegt, aber aktuell kommen wir als Branche ganz gut über die Runden. Das sieht offenbar auch unser Bundesverband Game so. Mir ist keine Verlautbarung aus den letzten Wochen bekannt, in der der Verband eine irgendwie erhöhte Sorge über das Wohlbefinden der Solo-Selbstständigen oder der Branche im Allgemeinen geäußert hätte. Vielleicht ist sie mir nur entgangen, man recherchiere bitte selbst und glaube mir nicht einfach alles. Aber von außen betrachtet drängt sich der Gedanke nicht auf. Der Verband wälze sich wegen Covid-19 nachts schlaflos im Bette. Irgendwie scheint er, ich hoffe, ich irre da, vergessen zu haben, dass auch wir ein Teil der Kulturindustrie sind und dort aktuell eine höchst privilegierte Position innehaben. Das finde ich persönlich schade und auf kurze Sicht gefahren aus Gründen, zu denen ich jetzt ein wenig spekulieren möchte. Denn der Umstand, dass der Politik zu gefühlt jeder Branche ein mehr oder weniger sinnvolles, in jedem Fall aber umfangreiches Hilfspaket eingefallen ist, die mit Kultur und Unterhaltung befassten Industrien aber bis Mitte November beinahe komplett leer ausgingen, sendet ein verheerendes Signal. Und dieses Signal ignoriert man als Teil der Kulturindustrie halt auf eigene Gefahr. Die Kollegen aus Musik, Theater und anderen Kunstformen verdienen unsere Solidarität. Das Signal, das die Politik sendet, bedeutet, auf euch kann man notfalls verzichten. Ihr Künstler seid nettes Beiwerk, eure Kunst, nicht viel mehr als Schmuck und Zierat in guten Zeiten. Seht zu, wie ihr klarkommt in den schlechten. Solange Netflix, Steam und Co. liefern, interessiert euer Schicksal keine relevante Wählergruppe. In Zahlen. Vom ersten Lockdown im März bis zur zweiten Welle der Maßnahme Anfang November bestand die öffentlich angebotene Hilfe für Solo-Selbstständige, und die allermeisten Künstler gehören zu dieser Gruppe, in einer, genau einer einzigen auf 3 Monate begrenzten Überbrückungshilfe, die sich aber nur auf die Betriebskosten bezog. Die Betriebskosten wohlgemerkt. Künstler, das weiß ja jeder, sind in der Lage, von Luft und Liebe zu leben und so auch die private Miete zu zahlen, den Kalorienbedarf zu decken und die Heizung aufzudrehen. Die brauchen für alles kein Geld. Meine Betriebskosten zum Beispiel belaufen sich auf den Platz in meinem Haus, der mein Büro ausmacht und für den natürlich keine direkt nachweisbaren Mietkosten entstehen, den anteilsmäßigen Strom- und Heizungsverbrauch und die Telekommunikationskosten. Oder ich möchte es mal ganz vorsichtig formulieren, wenn mir durch Covid ein Großteil meiner Einnahmen weggebrochen wäre, wäre es darauf auch nicht mehr angekommen. Das ganze Programm wurde von Herrn Finanzminister Scholz in dezent umschriebener, aber dennoch offener Verachtung für die Empfänger des Programms mit »Wir lassen niemanden allein« überschrieben. Jetzt haben freie Künstler es also schriftlich und offiziell von der Webseite der Bundesregierung. Für Finanzminister Scholz sind sie niemand, denn alleingelassen wurden sie ja, ohne Zweifel. Ein mir bekannter freier Journalist musste übrigens auf die jetzt schnell und unbürokratisch, Zitat Scholz, versprochenen Gelder mehr als 3 Monate warten. Schnell und unbürokratisch war da gar nichts. Und inzwischen höre ich von den Ersten, bei denen die Gelder wieder zurückverlangt werden, weil diese Menschen die Unverschämtheit besaßen, nicht freiwillig zu verhungern und die Gelder also nicht nur für Stadtwerke und Telekom verwendet hatten. Sprich, seit Beginn der Krise dürfen viele Künstler, freischaffende Veranstalter, Wirte nicht mehr arbeiten. Und solange hat sich niemand in der Politik dafür verantwortlich gefühlt, diesen Menschen, und das sind Hunderttausenden in Deutschland eine Existenzsicherung zuzugestehen. Faktisch wurden diese Menschen von der Politik mit Berufsverbot belegt. Das Verbot ist verständlich und war vor allem aufgrund der noch dünnen Informationslage zu den Verbreitungswegen des Virus im März begründet. Nochmal, niemand, dessen ethisches System über das eines preußischen Exerzierplatzfeldwebels hinausreicht, kann ein potenziell tödliches medizinisches Experiment an 84 Millionen potenziellen Kneipen, Restaurant, Theater, Konzert oder Kinogängern verantworten. Aber niemand derjenigen, die für diese Entscheidung verantwortlich zeichneten, schien sich dafür zu interessieren, wie es denn den Betreibern von Bars und Restaurants, Theatern oder Kinos ergehen würde, wie den Schauspielern und Musikern, den Artisten und Kleinkünstlern. Schlimmer noch, die Art und Weise, in der die angebotene Hilfe vollständig an der Lebens- und Berufsrealität der meisten Menschen, die in diesen Branchen arbeiten, vorbeiging, diese sogar oft von jeder Hilfe mit geradezu chirurgischer Präzision ausschloss, lässt erhebliche Rückschlüsse darauf zu, was so ein durchschnittlicher Bundesfinanzminister von Künstlerexistenzen hält bzw. versteht. Nichts. Und seine Kabinettskollegen denken da nicht anders. Künstler? Das sind doch die, die politisch immer was zu meckern haben. Vor 30 Jahren sagte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker, denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns entweder leisten oder nach Belieben auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Von diesem Bewusstsein der Bedeutung der Kultur, das schon im damaligen Kohl-Kabinett kaum mehrheitsfähig gewesen sein dürfte, scheinen heute nicht einmal mehr Spurenelemente im Regierungsapparat übrig geblieben zu sein. Im April war ich noch der Meinung gewesen, dass dieser Geburtsfehler eines schnell zusammengenagelten Hilfsplans nur ein Versehen gewesen sein kann, dass man da sicher bald echte Abhilfe schaffen würde. Das konnte man doch nicht so gemeint haben. Aber Monat um Monat verstrich und nicht nur wurde nichts korrigiert, sondern die versprochenen Hilfen kamen, siehe oben, alles andere als schnell und unkompliziert. Man hatte es so gemeint. Der Bug war mal wieder ein Feature. Deutschland ist ein Land der Ingenieure und Beamten. Eine Künstlerexistenz in ihrer Struktur bleibt den meisten Deutschen ein Leben lang so fremd und verdächtig wie assyrische Tempelgesänge. Wer sich in eine solche Existenz hineinbegibt, so denkt man, auf der Seite der Gesellschaft, für die sich Kultur im verdächtigen Dunkel nie gesehene Aspektefolgen abspielt, der soll froh sein, dass er sozialhilfefähig bleibt, selbst wenn ihm seine Arbeit verboten wird und er absolut keine Schuld an den weggebrochenen Einnahmen hat. Der hat es ja so gewollt, keiner muss Künstler werden. Und in der Vorstellungswelt dieser Menschen, keiner sollte Künstler werden. Und jetzt, Anfang November, hieß es dann, dass man ab sofort 75% des Umsatzes 2019 geltend machen könne. Soll man da dankbar auf die Knie gehen? 75% des Umsatzes sind 75% mehr als bisher, klar, aber natürlich in den meisten Fällen nicht genug. Denn die allermeisten künstlerischen Selbstständigen kommen auch in guten Zeiten so gerade über die Runden. Viele leben ohnehin unterhalb des Sozialhilfeniveaus, können aber auch keine Existenzsicherung beantragen, weil sie sich dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen müssten. Und bei der Wahl zwischen armer, aber freier Künstlerexistenz und Vollzeitpaketdienst für 100 Euro netto mehr im Monat wählen dann halt viele dieser seltsamen Gestalten nicht das Sklavendasein im Dienste des Hermes Paketversands oder eines seiner Konkurrenten. Verstehe einer dieser Künstler. Und von dem, was sie 2019 ohnehin schon zu wenig zum Leben hatten, kriegen sie jetzt dann 75% bzw. inflationsbereinigt dann eher 70%. 30% weniger, weil sie ihren Beruf nicht ausüben dürfen. Für was genau werden sie so hart bestraft? Ist diese Sache mit der protestantischen Arbeitsethik hierzulande jetzt derart außer Kontrolle geraten, dass man mit existenzbedrohenden Einbußen dafür bestraft wird, wenn man aus Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen erst gar nicht arbeiten darf? Wer stellt solche Regeln auf, ohne dass ihn die Widersinnigkeit solcher Maßnahmen in ohrenbetäubender Lautstärke anschreit? Seit 8 Monaten also haben auftretende Künstler in Deutschland faktisch Berufsverbot. Keine Einnahmen, keine Auftritte mehr. Die gesamte Unterhaltungsindustrie fährt auf Notstrom und ihre 100.000 Mitarbeiter werden im Stich gelassen aus Ignoranz, Desinteresse und, unterstelle ich, einer stillschweigend lächelnden Form jener Verachtung dieser Menschen, der so gut wie jeder freischaffende Künstler dieses Landes auch schon in seiner lautstarken und höhnisch lachenden Form begegnet ist. Nur einer Branche geht es bestens. Meiner. Und diese Branche, so scheint es mir, schweigt in ihrer organisierten Form, als ginge sie das alles nichts an. Sie schweigt, als wäre es völlig undenkbar, dass sie selbst jemals von dieser Krise getroffen wird. Sie schweigt, als wäre der Fall undenkbar, dass die Games als Kulturform in irgendeiner Zukunft auch einmal die Solidarität der anderen Kulturformen nötig haben könnten. Sie schweigt, als wäre sie nicht auch Teil dieses gigantischen Wirtschafts- und Selbstverständigungszweiges, der den Menschen Unterhaltung und überraschende Erkenntnis bringt und gelegentlich beides im selben Moment. Sie schweigt, als wäre sie nicht auch Teil jenes Teils der Gesellschaft, von dem von Weizsäcker sprach, jener Teil, der häufig ohnehin lebenslange prekäre Verhältnisse in Kauf nimmt, über den aber die Bildung eines Gemeinschaftsgedankens, die Entwicklung gemeinsamer Gesellschaftsvorstellungen, einer gemeinsamen kulturellen Identität überhaupt erst in Gang kommt, eine Identität, die ja überhaupt die Basis ist für einen friedenstiftenden Gesellschaftsvertrag. Er schweigt, mein Verband, als wäre ihm gar nicht klar, dass er auch einen Schutzauftrag für die Kultur insgesamt besitzt. Eine Pflicht zur Solidarität mit Non-Game-Künstlern und anderweitigen Ermöglichern aller Kunst- und Unterhaltungsformen. Und wenn dem so sein sollte, wenn dem Game das wirklich nicht bewusst ist, ich verstehe das. Wirklich. Und ich bin mit meinem Vorwurf so vorsichtig wie möglich. Covid stellt an uns alle neue Herausforderungen und meist welche, die in der Berufsausbildung nun wirklich nicht vorkamen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es dem Game gelänge, aus seiner Indifferenz zu erwachen und zu begreifen, dass auch unsere Branche nicht ewig gegen den allgemeinen Trend immun ist. Wenn die Krise noch länger anhält, wenn aus Kurzarbeit Dauerarbeitslosigkeit wird, wenn Volksvermögen und Ersparnisse sich verzehrt haben, dann werden wir das auch in der Spielindustrie merken. Wenn die Leute weniger Geld für Unterhaltung haben, dann werden wir das bitter spüren. Dann werden auch meine Aufträge weniger, die Budgets kleiner und dann sind womöglich kaum noch andere Kulturschaffende übrig, die sich mit uns solidarisieren könnten. Warum sollten sie das auch tun? Haben wir uns um sie gekümmert, als sie uns gebraucht haben? Und wir können nicht wirklich und ernsthaft annehmen, dass die Games als Kunstform unabhängig von anderen Kunstformen seien. Wir befruchten uns gegenseitig. Ohne Star Wars kein LucasArts, kein Monkey Island. Und ohne Videogames kein Black Mirror, kein Lodarent. Die Querverbindungen zwischen den Kunstformen sind zahllos und wir würden eine jahrelang im eigenen Saft köchelnde Games-Industrie, der die Inspiratoren in anderen Kunstformen wegverdorrt sind, künstlerisch und dann auch ökonomisch, sehr bedauern. Ich unterstelle dem Game keinen kurzsichtigen Egoismus. Dafür kenne ich die Leute auch zu gut, so denken die schlicht nicht. Ich halte als Ursache die alten, lange gewohnten Scheuklappen für wahrscheinlicher, die inmitten der Krise ja auch instinktiv enger gezurrt werden. Das ist in einer Krise eine ebenso verständliche wie allerdings auch gefährliche Reaktion. Ich unterstelle, dass die Games-Industrie sich nach wie vor nicht als vollwertiges Mitglied der Kulturindustrie fühlt. Wir behaupten das zwar, aber die alten Minderwertigkeitskomplexe sind noch stark. Ich unterstelle, dass man sich in unserer Industrie an den Gedanken vielleicht erst noch gewöhnen muss, in einem besonderen historischen Moment das Banner der Kulturindustrie zu ergreifen und aus der ökonomischen und kommunikativen Stärke heraus, die man ja durchaus noch besitzt, für andere einzutreten, die damit sicher nicht rechnen und sehr wahrscheinlich auch nicht undankbar wären. Ich unterstelle, dass der Gedanke vielleicht tatsächlich noch abenteuerlich erscheint, das Game könne nicht nur die wichtigste Kunstform der Gegenwart sein, sondern sich als Erbe aller anderen Kunstformen für diese verantwortlich fühlen und auch Verantwortung übernehmen, wenn diese bedroht sind. Vielleicht tue ich dem Game auch völlig Unrecht. Waren seine bisherigen Solidaritätsbekundungen vielleicht einfach nur zu leise, um zu mir in meine berufsbedingte Dauerquarantäne durchzudringen. Vielleicht arbeitet er auch bereits an einer entsprechenden Erklärung, ist auf die gleichen Gedanken selbst schon gekommen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.